Stimme, meine Augen und so. Und da danke ich Peter ja dafür. Also weil mit dem Lesen habe ich manchmal so etwas Probleme jetzt durch den grünen Star. Und wenn ich dann hier lese, dann stammel ich da herum und dann bin ich dann froh, das wird der Peter viel besser machen. Und ja, so werde ich euch damit reinnehmen. Und ich finde es schön, freut mich, dass ihr jetzt euch darauf einlasst auf den Jakobusbrief. Und wenn ich das in derselben Geschwindigkeit mache wie du am Sonntag, also ein Vers für eine ganze Predigt, dann kommen wir bis zum Ende der Woche so, naja, bis Vers 10 oder sowas, ne? Dann, ja, aber ihr werdet schon merken, und das finde ich auch eine ganz tolle Sache, der Jakobusbrief, der ist sehr vielfältig und sehr intensiv. Also da sind eine ganze Menge Sachen drin. Wenn du allein heute Abend da bist und wir schauen uns heute Abend das erste Kapitel vom Jakobusbrief an, und es sind 5 Kapitel ja insgesamt in dem ganzen Buch, dann wirst du merken, da ist so viel drin, da hättest du jetzt genug Herausforderungen bis in einem Monat mindestens. Und ich hoffe auch, dass das so an dich herankommt, weil das, was ich heute Abend machen will, ist ja nicht eine theologische Vorlesung. Also so, oh, lernen wir mal auswendig und hinterher Examen und dann 100 Punkte, super, nicht? Jetzt kommen wir alle in den Himmel, sondern das soll ja dafür da sein, hier spricht Gott durch den Mund des Jakobus zu uns. Also das heißt, Gott will uns etwas sagen, was für unser Leben unabdingbar wichtig ist. Und das ist, glaube ich, auch, müssen wir im Kopf behalten, es geht nicht in erster Linie darum, dass du heute Abend nach Hause gehst und sagst, jetzt hast du was total Neues gehört. Wenn das der Fall ist, habe ich natürlich nichts dagegen. Aber wenn du ein paar Jahre Christ bist, dann wirst du merken, und vielleicht ging das ja doch schon so, du liest den Jakobusbrief nicht zum ersten Mal, sondern zum zweiten, zum dritten, zum vierten Mal. Aber das bedeutet ja nicht, dass das nicht sinnvoll und gut ist, sondern du musst dich immer wieder damit auseinandersetzen, weil das wird in dir diese Überzeugungen festigen. Das ist ja genauso, wenn du irgendwo im Internet unterwegs bist. Da hörst du auch 1000-mal dasselbe, da hörst du 1000-mal, die bösen Russen kämpfen gegen die Ukraine oder die so kämpfen gegen die und was weiß ich, alle Probleme. Das kommt immer wieder, immer wieder, immer wieder und das prägt unsere Seele, das prägt unseren Geist und das ist das, was wir nicht so sehr bestimmen können. Aber wenn du dich bestimmen lässt von dem, was im Wort Gottes steht, das kannst du dir aussuchen. Und das musst du haben als Gegengewicht. Also deshalb auch heute Abend, es geht nicht so sehr darum, jetzt eine total neue Erkenntnis zu haben, sondern mehr darum, manche Sachen nochmal aha zu sagen, genau so ist das eigentlich und das weiß ich ja schon längst und jetzt möchte ich das nochmal festmachen oder ich will mir eine Entscheidung treffen, dass das, was ich da lese, auch in meinem Leben Realität ist. Ich habe jetzt das erste Kapitel so in mehrere Teile eingeteilt, und zwar thematisch. Weil Jakobus hat verschiedene Themen, die er aufgreift. Das geht nicht ein ganzes Kapitel lang, so wie manchmal, wenn wir in Evangelien lesen, ist dann so eine Begegnung mit Jesus, so ein ganzes Kapitel lang. Im Jakobusbrief, da ist das dann immer so kleinere Einheiten. Und damit wir das immer vor Augen haben, ist gut, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann auch mitlest. Und dann wollen wir so eine Einheit nach der anderen. Und die erste Einheit, der erste Grundgedanke, der drin vorkommt, und das ist dann einfach Vers 1. Und dann hören wir mal drauf.
Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, sein Gruß.
Ja, also hier müssen wir ja schon sagen, klar, Einleitung, viele Bibelleser wissen das ja, es gab damals so eine typische Aufteilung von Briefen, so wie wir das ja heute auch haben. Also alles hat irgendwie so eine Regeln und in diesen Regeln war dann ganz klar, zuerst einmal, wenn du einen Brief geschrieben hast, dann hat sich derjenige vorgestellt, der geschrieben hat. Das ist ja heute, wenn du einen Brief bekommst per Post, dann steht da oben eben erstmal so eine Headline, nicht? Also da steht dann, von wem kommt das? Und dann steht, aha, an wen ist das gesendet, mit Adresse und so weiter. Und so ähnlich ist das hier auch. Also da schreibt dann Jakobus, ich bin jetzt derjenige, der dort schreibt. Und bei Jakobus ist die Sache nicht ganz einfach, wie ihr möglicherweise ja schon wisst. Denn der Jakobus, da gibt es gleich mehrere in der Bibel. Also besonders bekannt ist mir dann, und euch wahrscheinlich auch, der Jakobus, so einer dieser Lieblingsjünger Jesu. Da gab es ja so Lieblingsjünger Jesu, also er hatte dann so die große Gruppe der 70, hatte eine etwas kleinere Gruppe 12 und dann gab es noch so eine kleine Elitegruppe, 3 Leute. Zu diesen 3 Leuten Petrus, Johannes, Jakobus. Die waren zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung mit Jesus unterwegs, die anderen waren nicht mit dabei. Und so ist das ganz häufig. Dieser Jakobus ist, wie wir aus der Apostelgeschichte wissen, ziemlich früh gestorben. Weshalb es eher unwahrscheinlich ist, dass der diesen Brief hier geschrieben hat, sondern das, wo die meisten Ausleger darauf hindeuten, ist, dieser Brief ist höchstvermutlich von dem Bruder Jesu geschrieben. Der wird nämlich auch erwähnt, auch in der Apostelgeschichte, dass der später zum Glauben gekommen ist. Und mit Bruder meine ich jetzt so den leiblichen Bruder. Also Jesus hatte ja noch Brüder und Schwestern, also zumindest was die Bibel sagt. In der katholischen Kirche hat er ja keine Brüder und Schwestern gehabt, aber in der Bibel dann ja schon. Und einer von denen war der Jakobus und der war erst ein bisschen distanziert, aber nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dann merkt er, boah, das ist nicht nur irgendwie mein Bruder gewesen, das ist der Sohn Gottes gewesen. Und dann wird er Christ, wird Mitglied der Gemeinde in Jerusalem und die meisten Bibelausleger gehen davon aus, dass dieser Jakobus ist dann derjenige, der das hier auch geschrieben hat. Also dieser Jakobus schreibt und dann schreibt er an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und hier müssen wir ja gleich zu Anfang sagen, ja, ey, mein lieber Jakobus, das sind ja gar nicht wir, das ist ja gar nicht unser Publikum sozusagen, denn ich gehöre ja nicht zu den 12 Stämmen. Ich vermute, du auch nicht, denn mit den 12 Stämmen, die hier gemeint sind, sind ja die 12 Stämme Israels mit gemeint. Also das kannst du alle durchgehen nach dem Alten Testament und da gibt es ja noch die 10 verlorenen Stämme, wo wir gar nicht mehr wissen, wo die überhaupt sind. Gibt es da noch alle möglichen Spekulationen, wenn du in der Geschichte nachschaust. Da gab es zum Beispiel im 19. Jahrhundert, haben viele gläubige Engländer von sich behauptet, wir sind die 10 verlorenen Stämme. Die seien dann von Israel irgendwie nach Großbritannien gekommen und hätten sich da dann vermehrt. Im 19. Jahrhundert gab es auch Amerikaner, die haben gesagt, das ist Amerika. Nicht? Da ist dann, aber nee, das wissen wir alles nicht. Diese 10 Stämme sind dann ja in der assyrischen Gefangenschaft assimiliert worden und einige wenige haben dann davon auch überlebt im Südreich, aber eigentlich nicht. Also das ist höchstwahrscheinlich, was er hier damit meint, ist diese 12 Stämme, damit meint er die gläubig gewordenen. Also er richtet sich schon an gläubig gewordene Juden, aber eben nicht an Juden per se. Das merken wir auch, wenn wir weiterlesen. Denn dann geht es ja um Jesus. Dann geht es ja darum, Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Und dann geht es nicht darum, guter Jude zu sein, sich beschneiden zu lassen, in den Tempel zu gehen und zu fasten und die Opfer zu bringen. Das kommt ja alles dabei nicht vor. Also wahrscheinlich meint er hier so die geistlichen 12 Stämme, also diejenigen, die Jesus nachfolgen, die halt irgendwie mit dazugehören, ohne dass er dadurch sagen will, Israel habe jetzt keine Bedeutung. Und Zerstreuung, naja, das betrifft ja sowohl Israel als auch die Gemeinde, denn Israel, schon zur Zeit Jesu, wohnten die meisten Israeliten nicht in Israel, sondern in anderen Teilen des Römischen Reiches. Wir wissen, dass wahrscheinlich mindestens ebenso viele Juden lebten in Ägypten zur Zeit des Neuen Testaments als in Israel. Und dazu merkt ihr ja in der Apostelgeschichte, Paulus kommt an irgendeinem Ort und was macht er zuerst? Geht in die Synagoge und predigt da den Juden. Und dann bekehren sich einige, weil im ganzen Römischen Reich verteilt gab es überall Juden, die da wohnten. Und das ist dann, wie hier steht, in der Diaspora, also in der Zerstreuung. Das ist ja das Wort, was da drin ist. Also die Juden sind zerstreut und die Christen dann ja genauso. Weil die Christen sind insofern zerstreut, weil sie sind nicht in ihrer himmlischen Heimat. Denn die himmlische Heimat ist ja bei Gott und jetzt sind sie noch auf der Erde als kleine Minderheit, weil wir sind ja gerade erst dabei, als Christen uns wieder daran zu gewöhnen, dass wir eine gesellschaftliche Minderheit sind. Viele Christen weinen dem noch nach und denken sich, ja, irgendwann christlich war doch mal christliches Abendland oder sonst was und merken dann nach und nach, dass das natürlich lange nicht mehr der Fall ist, sondern der größte Teil der Menschen in Deutschland haben mit dem Glauben ziemlich wenig zu tun und insofern sind Christen genauso in der Diaspora, in der Zerstreuung. Sie sind nicht in ihrer christlichen Heimat irgendwie bei Gott, sondern hier eben auf der Erde. Und an diese Leute, an die wendet sich der Jakobus und wir merken dann auch an einigen Stellen, dass das durchaus auch Leute sind, an die er sich wendet, die dann da und dort mit Verfolgung zu tun gehabt haben, also denen es nicht immer gut ging. Und da geht ja gerade ein nächster Abschnitt, geht nämlich genau darum, wie ist das nun, wenn ich als Christ Probleme habe. Und dann lesen wir gleich mal den nächsten Abschnitt.
Haltet es für lauter Freude, mein Bruder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts Mangel habt.
Tja, das ist doch mal eine tolle Einleitung für so einen Brief, oder? Stellt euch mal vor, euch schreibt einer einen Brief und sagt, und freu dich darüber, dass es dir richtig schlecht geht. Was würdet ihr dann sagen? Zuklappen. Das will ich jetzt aber nicht so hören. Das ist ja gar nicht, was mir passt. Das werdet ihr auch merken, manchmal im christlichen Büchermarkt gibt es ja viel, viel mehr Bücher, die sagen, wow, du bist jetzt Kind Gottes, es wird dir immer gut gehen, Gott wird dich immer segnen und so. Und hier fängt der Jakobus gleich an und freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Ja, und das Wesen der Anfechtung ist ja, oh, Problem, schwierig, das tut weh. Das liegt immer auch in der Gefahr, dass mein Glauben Schaden nimmt, dass ich irgendwie nicht mehr das tue, was Jesus eigentlich von mir will. Das ist ja Anfechtung. Und hier sagt er, freut euch darüber. Das klingt erstmal total verrückt. Also wenn da drin steht, oh, freut euch, siehst du, wie Jesus dich beschenkt hat. dass du gesund bist, dass du reich bist, dass deine Ehe gut klappt und was weiß ich alles. Das werden wir unmittelbar nachvollziehen können, würde auch jeder, der nicht Kind Gottes ist, sofort nachvollziehen können. Das ist ja klar. Wir freuen uns ja in erster Linie über Sachen, die uns subjektiv gesehen erstmal gut tun. Wo wir merken, genauso hätte ich mir das gewünscht, genauso hätte ich mir das auch ausgesucht. Und hier fängt Jakobus total anders an. Und die Vermutungen sind von Auslegern wahrscheinlich berechtigt, weil das eine Situation ist, in der sich die Menschen, die Christen, an die er sich wendet, eben gerade drin sind. Also das heißt, er schreibt zu einer Zeit, und die fängt ja schon relativ bald an, nachdem Jesus gestorben ist, dass Christen verfolgt werden, dass Christen unter Druck gesetzt werden. Und genau darauf bezieht er sich. Also wenn er hier von Anfechtung spricht, dann kann das, ist das natürlich die subjektive Anfechtung von jedem Einzelnen. Aber hier ist nicht nur der einzelne Christ, der angefochten ist, er redet ja auch vom Plural, wen ihr, also die Mehrzahl in Anfechtung, reinfallen. Und solche Anfechtungen können ja vielfältig sein. Also im Römischen Reich war es dazu, da kam einfach mal eine Horde vorbei und hat dann mal das Haus abgefackelt. Oder du bist draußen auf der Straße gegangen, also all diese Beispiele haben wir ja schon in der Apostelgeschichte. Und dann bist du nach draußen gegangen und dann haben Leute gesagt, boah, diese blöden Christen, haben Steine genommen, zack, ich wollten dich dann steinigen, so. Oder manchmal war es einfach so, da gab es üble Nachrede von Christen. Ah, die Christen, das sind doch diese dummen Köpfe, die meinen doch tatsächlich, da sei jemand aus dem Grab rausgekommen, da seid ihr doch ganz frisch, hä? Geht doch mal auf den Friedhof, schaut euch das mal an. Also das heißt, auf alle möglichen Sachen wurdest du angegriffen und das von anderen Menschen. Ja, und dann gibt es ja noch Anfechtungen, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, die sind dann mehr so innerlicher Art, so innere Kämpfe, in denen man da mit drin ist. Also wenn ihr jetzt nach Wittenberg mit mir gehen würdet, da gibt es ja das weltgrößte Reformationsmuseum. Und das ist in dem Haus, in dem Luther ursprünglich mal gelebt hat. Und in einem großen Saal, da ist die ganze Wand voll aus der Zeit Luthers. Und zwar bildlich dargestellt die 10 Gebote. Und bei all diesen 10 Geboten und bei den meisten von denen ist das dann so, da sind die Leute drauf, die jetzt genau in der Versuchung tun, das zu machen, was eigentlich verboten ist. Und bei ganz vielen ist dann entweder so auf der einen Schulter so ein kleines Engelein, auf der anderen ein kleines Teufelchen, nicht? Und dann so, ah. Und genau das kann ja auch diese Anfechtung sein. Die Anfechtung ist nicht nur immer, dass jemand außen kommt und droht, ich bringe dich um, wenn du jetzt Jesus nachfolgst, sondern manchmal können diese Anfechtungen ja auch ein innerer Kampf sein. Du siehst aus irgendwas, du würdest das gerne tun, weil dir scheint das plausibel oder dir macht das einfach Spaß oder du denkst, ja, alle machen das ja so und dann machst du das auch oder denkst dabei und dann hast du diesen inneren Kampf, weil irgendwo ist dann doch noch die Stimme Gottes, die sagt, halt, lass das, mach das nicht, ist nicht gut für dich, ist auch nicht gut für die anderen und Gott will das auch nicht. Und dann bist du immer wieder vor der Entscheidung, ja, was machst du denn jetzt? Und ganz viele Menschen, die Gott nicht kennen, ist ja klar, die achten dann eher darauf, na, wenn ich jetzt nicht erwischt werde und wenn sich kein anderer aufregt oder so, ja, dann mache ich das halt. Aber wenn dein Gewissen wirklich gut ausgeprägt ist, wenn da der Heilige Geist in dir ist, der dir immer sagt, hey, pass auf, das ist nicht das, was Jesus will, auch wenn du dadurch einen Vorteil hast, ist aber nicht das, was Jesus will, dass du dann dich immer wieder neu entscheiden musst, ich will das aber nicht tun, obwohl es äußerlich erstmal gut zu sein scheint. Das ist Anfechtung. Also Anfechtung ist, du hast irgendwie den Gedanken oder den Wunsch, etwas zu tun, was eigentlich aus Gottes Sicht nicht gut ist. Und jetzt werdet ihr alle merken, wenn ihr Christen seid, ihr habt diesen Kampf. Wenn du hier heute Abend sitzt und sagst, hey Michael, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, ich habe gar keine Anfechtung. Dann würde ich sagen, ganz hohes Alarmsignal. Das ist ungefähr so, nicht? Also, als wenn du morgens aufwächst und du merkst, du hast keinen Herzschlag mehr. Das ist ein Alarmsignal. Dann ist nämlich meistens, bist du tot. Und genauso ist das auch, wenn du in deinem Leben keine Anfechtung mehr hast, bist du geistlich tot. Dann ist ja klar, der Teufel, wenn er sieht, dass du Jesus nachfolgst, der wird dich anfechten, der wird versuchen, deinen Glauben kaputt zu machen. Und so ist ein ganz deutliches Signal, wenn du frisch und frei dein Glaubensleben führst und du merkst, du hast niemals so Gedanken, irgendwas zu machen, was vielleicht nicht richtig wäre oder das, was gut wäre, eben dann nicht zu tun, dann ist irgendwas im geistlichen Leben nicht in Ordnung. Denn der Teufel sieht seine Aufgabe darin, dich geistlich kaputt zu machen. Und das kann er entweder dadurch tun, indem er dich ganz weghält, so, du merkst gar nicht mehr, was dran ist, oder eben indem er sich so weit jetzt, dass du deine Sachen machst, die müssen alle gar nicht böse sein, aber ihr kennt doch auch dieses Wort, was heißt, das Gute ist der Feind des Besten. Und manchmal kann nämlich die Versuchung auch daran bestehen, eine ganze Menge gute Sachen zu machen. Viele Leute, die überlegen sich ja auch, ja, ist das jetzt unbedingt verboten? Also jetzt seit ein paar Wochen ist ja dann mit Cannabis erlaubt, nicht so? Und jetzt in einigen Jugendgruppen, schon im letzten Jahr, weiß ich, ein paar Jugendliche in christlichen Jugendgruppen, haben sich schon darauf gefreut, wann ist endlich soweit? Ich will bis dahin haben manche Ältesten immer gesagt, nein, das ist nicht erlaubt, ist vom Gesetz verboten. Und jetzt sagen die, ja, siehst du hier, nicht? Also hier, ältester so und so, jetzt ist es erlaubt. Jetzt können wir auch in der Jugendgruppe die Pfeife rumreichen. Und dann ist manchmal die Frage, ja, ist das denn jetzt erlaubt? Da muss man lange argumentieren, ist das gut oder ist es nicht gut? Und manchmal ist das die total falsche Frage. Denn in der Bibel sollen wir nicht danach fragen, was ist jetzt in jedem Fall verboten? Wo haben wir genau den Paragraphen, der sagt nein? Dann bist du irgendwie auch ein bisschen gerade in der Krise, bist du eine Anfechtung. Die eigentliche Frage sollte ja mehr sein, was ist das Optimum, was Jesus in deinem Leben erreichen will? Wo will er dich herausfordern? Wofür sollst du dich einsetzen und nicht, was ist gerade noch verboten? Du kannst dein Leben anfüllen, endlos mit Sachen, die biblisch eigentlich nicht verboten sind und kannst dein Leben total dabei vertun. Also zum Beispiel, ist es biblisch verboten, Rosen zu pflanzen? Wahrscheinlich nicht. Ich kenne keinen Bibelvers dazu. Ist ja nicht mal unmoralisch, schadet wahrscheinlich auch keinem. Manche Leute freuen sich, die Nachbarn, wenn sie das sehen und so. Aber jetzt stell dir mal vor, dein ganzes Leben machst du nichts anderes als Rosenpflanzen in deinem Garten. Wenn sie alle fertig sind, dann reißt du sie wieder raus, kommen wieder neue rein. Jetzt hast du vielleicht dein ganzes Leben lang nicht wirklich was Unmoralisches getan. Aber ist die Frage, hast du nicht vielleicht dein Leben verschwendet am Ende? Also selbst mit Sachen, die jetzt gar nicht unmoralisch sind. Und deshalb Anfechtung ist nicht nur, dass du denkst, soll ich meinen Nachbarn umbringen? Ja, oder so, das muss ja gar nicht so was Krasses sein, sondern es kann irgendetwas sein, was dich abhält von dem, was Jesus in deinem Leben eigentlich erreichen will. Und der Teufel ist häufig viel, viel erfolgreicher bei den Dingen, die gar nicht so krass schlimm sind, weil da weiß ein Christ ja sofort, nee, bestimmt nicht. Schon wie bei Adam und Eva, nicht? Da kommt der Teufel zur Eva und sagt ja, oh Gott, ist ganz schlimm, der ist so missgünstig. Da sagt die Eva, nein, nein, das stimmt ja gar nicht. Und da geht der Teufel so ein bisschen drauf ein, so kommt ihr ein bisschen entgegen und am Ende hat er sie doch am Schlawittchen. Genau das ist, was da auch mit Anfechtung zu tun hat. Anfechtung ist nicht nur die krasse Sünde, sondern Anfechtung ist überhaupt nicht das zu tun, von dem Jesus sagt, hey, das ist heute für dich dran. Das ist eigentlich das Optimum, was du brauchst, um heute mit mir zu leben, um heute das zu tun, was ich in deinem Leben eigentlich erreichen will. Und dann merkt ihr jetzt wahrscheinlich schon, oh, jetzt hast du vielleicht doch Anfechtung in deinem Leben manchmal. Wo du dir denkst, ach, das ist jetzt nicht verboten, ist auch nicht schlimm und ist auch gar nicht verboten in der Bibel, aber es ist eigentlich gar nicht das, was Jesus heute von dir erwartet. Das ist natürlich ein erster Schritt. Jetzt müssen wir darum bitten irgendwo, Herr Jesus, zeig du mir auch, was heute dran ist. Was soll ich denn heute tun? Und wenn du irgendwo bist, dann auch, gib mir die richtigen Worte, dass ich jetzt, also der eine flucht und schimpft, das ist ja schon mal ganz klar, das ist falsch. Wird im Jakobusbrief ja nochmal kommen, nicht? Das ist die Zunge, da gibt es ja nochmal ein ganz ausführliches Kapitel darüber. Aber jetzt kann es sein, du sagst nichts vollkommen Böses, aber du sagst trotzdem nicht das, was Jesus eigentlich jetzt von dir erwartet. Und dann ist das eben auch schlecht. Und hier sagt also Jakobus, freut euch, wenn ihr in solche Anfechtungen hineinfallt. Und ja, nicht, weil die Anfechtung an sich gut ist, sondern argumentiert dann auch, weil diese Anfechtung führt, wenn sie bestanden ist, zu einer Festigung des Glaubens. Das will er dann deutlich machen. Diese Anfechtung zeigt, du bist geistlich lebendig, also freu dich darüber. Der Teufel sieht, da ist noch was anzugreifen. Und wenn du jetzt in so einer Situation bist, jetzt hast du die Chance, dass dein geistliches Leben wächst. Dass du da vorankommst, die nächsten Schritte weitergehst. Wenn das nicht da ist, ja, vielleicht stagnierst du. Das ist ja, also ich weiß nicht, ob ihr diese Perspektive habt. Also als Lehrer könnte man das, kann man das ja leicht sagen, als Schüler sieht man das ein bisschen schwieriger. Aber wenn du ein Examen schreiben musst, eine Prüfung schreiben musst in der Schule, jetzt kann man das so sehen, boah, warum so mühsam, warum quält der Lehrer mich damit? Wenn du es positiv siehst, musst du sagen, kann das ja eine Motivation sein, nicht? Also ihr merkt, jetzt rede ich als Lehrer so, kann das ja eine Motivation sein, hey, jetzt hast du die super Chance, nochmal für die Prüfung deinen ganzen Stoff durchzugehen, ihn einzufestigen. Und du hast die super Chance, dass du jetzt mal eine andere Rückmeldung bekommst, weißt du das wirklich? Kannst du das wirklich? Ich weiß nicht, ob ihr das mal von euch selbst denkt. Es gibt ja die einen, die denken über sich eher pessimistisch. Nicht? Also ich kann das nicht und ich bin nicht so toll und so. Aber es gibt dann die anderen, das ist dann genauso problematisch. Die denken, sie können alles und sie sind alles und sie wissen alles. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute kennt oder ob du selbst dazu gehörst. Die können selbst in der Schule eine 6 bekommen und kommen nach Hause und sagen, eigentlich bin ich der Superheld, aber der Lehrer hat es doch nicht erkannt. Dann denkt man, vielleicht hat der Lehrer auch recht, könnte ja auch sein. Und genau für sowas sind Prüfungen da. Die Prüfungen sind da als Rückmeldung von außen. Wie ist dein geistlicher Stand? Wie bist du jetzt da? Und wenn wir in der Illusion leben, wie geistlich und toll wir sind, ja, dann können wir nicht wachsen, dann können wir auch nicht mehr dran arbeiten. Und deshalb schickt uns Gott manchmal in Versuchungen, die sind unangenehm, weil wir innerlich darum ringen müssen, weil uns das irgendwie wehtut, weil wir manchmal auch darin versagen, weil wir Dinge tun, die wir eigentlich besser nicht tun sollten. Aber die sind wichtig deshalb, weil es immer wieder so ein, da wird immer gesagt, so ist jetzt dein Stand. Mach dir keine Illusion, jetzt arbeite daran. Und wir merken auch, wie wir von Jesus abhängig sind. Wir brauchen ihn nämlich. Und wenn das nicht da wäre, wir würden in irgendeiner Illusion über uns leben und die Illusion des Großteils der Menschen sind, na, so schlecht bin ich doch eigentlich gar nicht. Also du kannst dir gerne mal den Test machen. Gehst du durch Detmold, durch die Innenstadt und fragst mal die Leute, ich habe das schon getan. Also in Detmold zugegebenerweise noch nicht, aber an anderen Orten. Und dann bin ich auf die Leute zugekommen und habe sie gefragt, sind Sie ein guter Mensch? Und was meint ihr? Wie viele Leute haben mir gesagt, ich bin ein böser Mensch? Ich habe bisher noch keinen einzigen getroffen. Keinen einzigen, alles nur gute Menschen. Und manchmal sind wir auch in der Gefahr, von uns genauso zu denken, wo wir sagen, ja, prinzipiell bin ich ja schon ein Sünder, aber ich mache keine Fehler. Also, das widerspricht sich ja einander. Und genau dafür sind auch solche Prüfungen Gottes da. Und dass wir ehrlich damit umgehen. Und dass wir nicht hinterher kommen, wenn wir durchgefallen sind, dass wir die Regeln verändern wollen. Manche Leute machen das ja auch so, nicht? Also setzen wir einfach die Regeln herab. Also was weiß ich, du kannst eine 1 bekommen mit 100%. Jetzt sagen wir, ach, jetzt gibt es eine 1 auch mit 20%. Das hilft ja auch nicht weiter. Sondern jetzt sind wir in so einer Prüfung drin und du kommst in eine Prüfung und Gott will dir zeigen, hey, machst du das jetzt richtig? Verhältst du dich deinem Mitmenschen gut gegenüber? Segnest du die jetzt, die dich fluchen? Also wir hatten das jetzt, ich war mit einigen Schülern in Zwickau gewesen und wir hatten dann so einen Straßeneinsatz in Zwickau, waren da unterwegs, war auch eine ganz originelle Sache. Und am Morgen, als wir unsere Andacht gehabt haben, kamen wir unter anderem zu diesem Bibeltext, ich segnet die euch fluchen. Und da haben wir gedacht, was sagt uns das jetzt heute? Und ja, wie machen wir das denn in der Stadt, wenn wir jetzt die Leute treffen, die gar nicht so gläubig sind? Wir sind jetzt nicht hingekommen zu jedem und gesagt, ich segne dich. Die würden auch gar nicht verstehen, was wir davon wollen. Und wenn du dann biblisch genau hinschaust, dann heißt segnen einfach gut über jemanden sprechen oder jemanden etwas Gutes wünschen. Also das heißt nicht, der wird gerettet oder geheiligt oder sonst was. Und dann haben wir uns gesagt, ja, okay, dann machen wir das. Und dann haben wir uns mal geübt, selbst bei den Leuten der Stadt, die uns beschimpft haben. Was dann immer auch gibt, wenn du in der Straße unterwegs bist, gibt es auch Leute, die denken alle ihren Hass und ihren Ärger nicht. Also ich erinnere mich, ich habe mit einem jungen Mann gesprochen, war auch wirklich schwierig. Der hatte dann kurze Zeit vor seinen Vater durch Krebs verloren, war jetzt richtig wütend auf Gott. Aber da dann eben auch etwas Gutes diesem Menschen zu sagen, so haben wir das verstanden. Und das ist dann eine Herausforderung. Weil manchmal, wenn dich jemand angreift, geht es mir eher so. Und dann sage ich, ja bitte, dann lass mich in Ruhe. Oder vielleicht sogar manche sind eher noch geneigt zu sagen, ja, jetzt sage ich dir auch mal was hier, ne? Wie du dran bist. Das können wir als Christen sogar noch sagen, hey, und weißt du, du kommst in die Hölle. Ne? Aha, siehst du, ich weiß, wo es lang geht. Wäre auch schlecht. Also das heißt, wie setze ich das um? Und dann merkst du, da kann Versuchung sein. Oder die Versuchung kann da sein, wann hast du das letzte Mal zu deinem Nachbarn oder Arbeitskollegen etwas über Jesus gesagt? Du weißt doch biblisch ganz eindeutig, wer soll das Evangelium raushauen? Wer soll das weitergeben? Wann hast du es getan? Und wenn du merkst nicht, dann war das auch Versuchung. Versuchung ist ja nicht nur, was du Falsches tust, sondern Versuchung oder Anfechtung ist ja auch das, was du nicht tust, aber eigentlich tun solltest und das auch weißt. Und dann sagt Jakobus, hey, sei froh, wenn Versuchung kommt. Versuchung tut weh, ja, aber Versuchung ist notwendig, damit du immer wieder merkst, wo stehst du und wo muss noch was verändert werden, wo musst du noch wachsen, wo musst du noch vorankommen. Und dann bitte Jesus ganz konkret darum, dass er in dieser Situation dir weiterhilft. Da, wo du merkst, da ist jetzt die Hauptbaustelle. Also ihr sollt euch jetzt nicht alle niederdrücken lassen und heute Abend nach Hause gehen, Decke über den Kopf ziehen und sagen, boah, ich bin alles so ein schlechter Mensch und so. Das hilft dir auch nicht. Sondern lieber einen Punkt konkret herausgreifen und da auch bewusst sich mal vorzunehmen, hier will ich mich verändern lassen, mit Jesus darüber sprechen, auch darum beten und dann zu sehen, wenn ich das nächste Mal in einer Situation bin, jetzt will ich anders handeln, als ich bisher getan habe. Und wenn du merkst, du hast wieder so gehandelt, ja, dann komm zu Jesus und sag, Entschuldigung, und mir tut das leid und ich will doch wieder was verändern. Denn Wachstum, also Überwindung von Anfechtung, kommt nicht von heute auf morgen mit einem Mal, sondern das ist so eine Sache, die kommt Stück für Stück für Stück für Stück. Das heißt, du wächst so langsam, das geht nicht mit einem Mal. Und deshalb freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt, das ist erstmal ein negatives Gefühl, aber es ist ein Teil des Erziehungsprogrammes Gottes. Ein Erziehungsprogramm für uns, weil er will nicht nur, dass wir uns irgendwann mal bekehrt haben, er will, dass wir geistlich vorankommen. Und genau das wird dadurch deutlich gemacht. Das Ziel Gottes, weil er das zulässt, diese Anfechtung, ist, damit wir dabei wachsen, damit wir auch erkennen, wo wir eigentlich stehen. Und daher die Freude. Also nicht die Freude, weil es weh tut, nicht die Freude, weil wir in einer schwierigen Situation sind, sondern die Freude, weil wir wissen, Gott hat damit eine positive Absicht. Also seltsame Sache, nicht? Freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt. Also ihr müsst jetzt nicht immer in Jubel ausbrechen, glaube ich, das muss nicht sein, aber zu sehen, es ist nicht überflüssig, hat irgendeinen Sinn. Und wenn es weh tut, ja, das ist auch so und dann darf man da auch mal weinen oder Gott das auch sagen, aber dann zu merken, Gott ist das nicht entglitten, der ist jetzt nicht weit weg, weil das da kommt, sondern er ist immer noch da. Und das ist so eine Übungssache, da seid ihr nie am Ende. Das hört nie auf, wie es wir bei Jesus sind. Und deshalb denkt auch nicht, irgendwann haben wir das erreicht. Also du wirst in einzelnen Punkten weiterkommen und dann wird es in neuen Punkten Herausforderungen geben und Anfechtung geben. Dann musst du da wieder bestehen können. Ja.
Darf man eine Frage stellen?
Oder? Von mir aus schon, ja. Mhm. Wir haben hier Mikrofon auch dann.
Siehst du einen Unterschied zwischen Anfechtung und dem ganz normalen Elend des Lebens? Also wenn ich Zahnschmerzen habe, ist das dann eine Anfechtung?
Mhm. Das kann man nicht ganz hundertprozentig sagen. Ich würde sagen, jede Sache, die wir erleben, kann eine Anfechtung sein. Das ist, glaube ich, auch eine subjektive Sache. Also das heißt, es gibt manche Sachen, die kommen und die gehen und trotzdem ist die Frage, wie gehen wir damit um? Weil mit allen Schwierigkeiten, die können uns zu einer Anfechtung werden. Beispielsweise, wenn wir jetzt was überwunden haben, meinetwegen, wir machen die Schmerzen gar nichts mehr aus, bin ich jetzt irgendwie so weit. Das heißt ja nicht, dass die Schmerzen aufhören. Es kommen die dann trotzdem. Aber die sind in dem Moment nicht mehr zur Anfechtung. Anfechtung kann eigentlich alles im Leben sein. Das kann auch der Lottogewinn sein. Es muss ja nicht nur das Böse sein. Jetzt kommt der Teufel, haut dir da so einen Lottogewinn, nicht? 2 Millionen Euro kriegst du. Und plötzlich merkst du, oh, jetzt steigt dir das zu Kopf. Und du denkst, oh, jetzt arbeite ich nicht mehr, jetzt mache ich das. Und merkst, zack, reingefallen. Also weil alles im Leben kann, das sehen wir auch in der Bibel, an ganz verschiedenen Stellen. Salomo wird sein Reichtum zum Fallstrick. Das wird dann zum Beispiel die Anfechtung. Also Anfechtung ist nicht pauschal nur das, was ich in dem Moment als negativ empfinde, sondern es kommt darauf an, was löst das bei mir aus? Führt es dazu, dass ich mich nicht mehr so verhalte, wie Jesus das will? Führt es mich zu Zweifel oder zu Unsicherheit? Und dann ist es eine Anfechtung. Aber wir können schlecht sagen, nur spezifisch diese Sache ist eine Anfechtung, sondern es kommt darauf an, was sie auslöst, also was sie bei mir bewirkt. Und insofern kann die Zahnschmerzen können Anfechtung sein. Es kann auch das super tolle Essen kann eine Anfechtung sein, weil ich dann plötzlich zur Völlerei neige oder so. Jetzt müssen wir auch aufpassen, es gibt dann die Christen, die sind so hyperempfindlich. Und wenn ich ihnen so etwas sage, dann fangen sie an, über ihr Leben nachzudenken und kommen eine Riesenkrise, weil sie bei allem plötzlich wittern, da könnte was Negatives sein. Da muss ich sagen, jetzt komm mal runter, du musst dir nicht wahnsinnig Gedanken machen, sondern lass dir das von Gott auch mal zeigen. Manche Sachen laufen im Leben einfach normal, die kommen so, die müssen dich auch nicht beunruhigen. Aber sei sensibel dafür, dass immer wieder wird der Teufel versuchen, dich durcheinander zu rütteln und Gott lässt es zu, weil er eine positive Absicht damit verfolgt. Und das kann auf allen möglichen Ebenen sein. Das kann eben das sein, was du als positiv empfindest. Und es führt dir bei dir plötzlich zu Stolz. Und dann merkst du, boah, Stolz, ganz schlimme Sache. Oder Gott schenkt dir richtig und du wirst habgierig, weil du willst noch mehr. Ah, schon wieder ganz schlimme Sünde dabei. Also, weil Sünden sind eben ja nicht nur das, was wir von vornherein als negativ empfinden. Jemand will uns schlagen, jemand greift uns an. Das kann dazugehören. Aber es können auch Sachen dazugehören, wo man erstmal sagen würde, ja, das ist doch toll, das ist doch positiv, davon profitiere ich. Also ist mehr die Frage, was löst das bei mir aus? Führt mich das weg von Jesus? Führt mich das dahin, zu denken oder zu handeln, wie Jesus es nicht will? Dann ist es definitiv eine Anfechtung. Und jetzt ist auch gar nicht wichtig so sehr, dass wir es benennen. Wir können jetzt auch noch weitergehen. Also im Vater Unser wird ja gebetet, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wo dann dieser Gedanke ist, nach Möglichkeit will ich gar nicht reinkommen. Und wir werden beim Jakobusbrief auch noch lesen, denkt daran, dass Gott euch nicht in Versuchung führt und so weiter, kommt gleich ja noch. Und dann gibt es auch noch einen Unterschied zwischen Versuchung und Anfechtung, auf die ich jetzt nicht gar nicht näher eingehe, weil im Praktischen kommt es bei uns auch selber raus. Bei uns kommt es da heraus, da sind Situationen im Denken und im Handeln, die sind geneigt dazu, dass wir etwas tun oder denken oder sagen, was nicht Jesusgemäß ist. Und das ist etwas, wo wir getestet werden. Woher das am Ende kommt, wir kommen gleich ja noch dazu, schreibt Jakobus auch noch darüber, ist aber nicht das Entscheidende. Weil jetzt kannst du meckern und kannst sagen, ja, das kommt von Gott. Ja, und? Du sollst trotzdem das Richtige tun. Oder du kannst sagen, das kommt vom Teufel. Du sollst trotzdem das Richtige tun. Also das heißt, diese Frage, die können wir nachgehen. Jakobus tut das auch noch, weil es dann Leute gibt, die sich damit entschuldigen wollen. Aber am Ende ist das nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, du bist in einer Lebenssituation, kleiner oder größer, und die fordert dich heraus, etwas Falsches zu machen. Und das musst du erkennen. Und da musst du dann sagen, nein, das will ich jetzt nicht. Herr Jesus, gib du mir die Kraft, Hier ist auch noch die Frage, wie überwinden wir denn die Anfechtung? Es kommt sie und wir fallen rein, aber wir wollen ja nicht reinfallen. Es ist die Frage, wie schaffen wir das? Und ich glaube, da müssen wir ganz ehrlich sein, bei den herausfordernden Anfechtungen werden wir es alleine nicht schaffen. Weil ihr werdet das merken, also zwischenzeitlich gehöre ich ja schon zu den etwas Älteren, nicht so, und jetzt habe ich schon ein paar Jahre, bin ich schon Christ, also seit, naja, schon seit über 40 Jahren, und da merke ich, das hört ja nicht auf. Und manche Sachen sind richtig schwer, manche sind leicht zu überwinden, wo du merkst, klar, schaffe ich. Das hängt auch mit deinem Charakter zusammen. Manche Leute haben Charakter, das fällt ihnen gar nicht schwer. Meinetwegen diszipliniert, morgens eine Bibel zu lesen oder die Wahrheit zu sagen oder sonst was, dann wirst du deine richtig schweren Versuche an einer anderen Stelle haben. Dann wirst du vielleicht die haben, weil du zum Perfektionismus neigst und der andere neigt zur Faulheit oder so. Die Anfechtungen sind unterschiedlich, weshalb es auch nicht hilft, mit dem anderen zu vergleichen. Da sagst du, siehst du, ich bin doch toll, der andere, der schafft das ja gar nicht. Ja, das ist eben auch nicht dein Problem. Die Anfechtungen sind von jedem von uns an einer anderen Stelle und wir werden nicht dadurch besser, dass wir nicht die Anfechtung haben, die mein Nachbar hat, sondern du musst sehen, wo ist das bei dir? Und da musst du kämpfen, dich nicht zufrieden geben mit dem, dass du einen gewissen Status erreicht hast, sondern weiterzugehen und zu sehen, da ist auch eine positive Erziehungsabsicht von Gott dahinter stehen. Und du wirst es dann alleine nicht schaffen, weil die wirklich schwierigen Herausforderungen, die hängen auch mit deiner Gewohnheit zusammen, mit deinem Charakter zusammen. Jetzt hast du so einen Charakter, der ist vielleicht sehr aufbrausend. Da bist du gleich dabei, nicht so rauszukommen, wenn da jemand zu dir kommt. Und dann wirst du merken, mit eigener Kraft wirst du den nicht unter Kontrolle bekommen. Und deshalb, du kannst das auf Dauer nur wirklich bewältigen, wenn du dann immer wieder neu die Nähe zu Jesus suchst. Und selbst dann fällt es noch schwer. Selbst dann bist du mit manchen Sachen lange dabei. Aber eben manche Christen, die kommen dann dahin und entschuldigen eben ihr falsches Verhalten. Sagen, oh, jeder ist doch so oder ich kann ja nichts dafür. Wo bitte sehr wird das je in der Bibel als Entschuldigung akzeptiert? Also sag ja, ich bin halt ein Mörder, ich habe halt solche Aggressionen. Nee, das gilt nicht. Egal, ob du Aggressionen hast oder nicht, Mord ist falsch. Und Lüge ist falsch. Auch wenn du sagst, ja, aber meine Eltern haben mich dazu erzogen, das spielt auch keine Rolle. Sondern das heißt, wenn Gott sagt, es ist falsch, müssen wir das erkennen. Und das ist dann frustrierend, aber dann kämpf nicht alleine, sondern dann immer wieder komm zu Jesus und sag ihm, hilf du mir, ich komme da nicht weiter. Und an manchen Stellen wird es genau darauf hinauslaufen. Da wirst du merken, du schaffst das alleine nicht. Und dann sollst du nicht aufgeben, auch nicht entschuldigen oder sagen, ist halt so oder du gewöhnst dich daran, sondern ich bleibe trotzdem dabei und ich hoffe und ich will mit Jesus da nächste Stufe vorangehen und du wirst merken, bei manchen Bereichen geht es schneller und an anderen Bereichen bist du jahrelang dabei zu kämpfen und du bist manchmal frustriert und denkst, ja, es geht immer noch nicht voran. Und das ist auch Realität. Ich meine, da kennen wir ja diesen Pfahl im Fleisch, den der Paulus da erwähnt, das ist ja so ein Punkt. Da sagt er, bitte nimm mir den fahlen Fleisch weg, was es auch immer war, irgendein Leiden. Und dann sagt hinterher Gott ihm, nee, das behältst du, damit du mir nicht überheblich wirst. Scheinbar hatte der Paulus unheimliche Probleme, weil er so talentiert war als Redner und als, kennen wir auch nicht so, der Durchkämpfer da, dass er in der Gefahr stand, wenn jetzt Gott ihn nicht bremst, dann wird er überheblich. Und, boah, ich der Paulus, ne, und so. Und dann merkt er, diese Anfechtung, die lässt Gott ihm sogar noch und die hat er zu schaffen, damit er mit seinem charakterlichen Problem zurechtkommt. Okay, soweit, dann nehmen wir den nächsten Abschnitt. Ja, bitte. Hier haben wir ein Mikrofon, dann sprecht da rein und dann verstehen wir alle das noch besser.
Es heißt ja auch, dem, der etwas Gutes zu tun weiß und es nicht tut, dem ist es Sünde. Also da sind Sie auch eben schon drauf eingegangen. Was genau heißt das? Oder wie kann ich das praktisch machen? Also wenn ich wirklich nach nur guten Dingen suche, die ich tun kann, dann... glaube ich, habe ich keine Zeit für was anderes. Also,
ja, wie kann man das ja. Ich meine, du hast vollkommen recht. Gerade diese Aussage, die zeigt uns jetzt ja diese Universalität der Anfechtung, in der wir drin sind. Denn wenn wir jetzt noch sagen, okay, wir machen nichts Böses, das kriegt der eine oder andere vielleicht noch hin. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte mit dem Rosenpflanzen. Also wenn du dein ganzes Leben nur Rosen pflanzt, tust du nichts Böses. Steht nirgends in der Bibel verboten. Pflegst du sogar noch die Natur, erfüllst den Schöpfungsauftrag. Aber vielleicht kommt Gott irgendwann hinterher und sagt, ey, ich wollte aber gern, dass du deinem Nachbarn auch was über den Glauben sagst. Ich wollte eigentlich auch, dass du hier da ein bisschen Krankenpflege machst, weil dafür bist du begabt oder so. Also das heißt, Gott will ja Dinge von uns und deshalb müssen wir danach fragen. Und deshalb diese ganz wichtige Aussage, Sünde oder Versuchung besteht nicht nur in dem, dass ich etwas Böses tue, sondern Sünde und Versuchung kann genauso darin bestehen, wenn ich weiß, ich sollte etwas tun und ich mache es nicht. Also wir haben Auftrag von Gott und tun das nicht. Und manchmal haben wir den Auftrag, nimm dir Zeit für deinen Nachbarn oder sonst wie, hör dem doch einfach mal zu, wie schlecht es ihm geht, bete mit dem. Oder erzähl dir mal was von Jesus oder hilf dem praktisch oder so und wir tun es nicht, das ist auch Sünde. Und da merken wir plötzlich, wie umfangreich dieser Kampf ist, in dem wir drin sind. Wir können uns nicht zu schnell zurücklehnen, aber hier wiederum passt auf, ich habe das ja schon gesagt, ich rede jetzt nicht für die christlichen Perfektionisten, also die dann heute Abend in Depressionen fallen. Bei denen müsst ihr eher sagen, hey, bleib dran, okay, du hast schon erkannt, was falsch läuft, kämpf da weiter. Sondern ich rede eher von denjenigen, die dazu neigen, zu sagen, ach, ich bin doch gar nicht so schlecht oder das läuft doch ganz gut. Für die sind diese Stellen. Also wir müssen manchmal in der Bibel auch immer sehen, für welche Lebenssituation oder für welchen Menschen ist was geschrieben. Also wenn ich jetzt sage, zu einem, der sowieso schon am Boden liegt, zu sagen, und was du nicht tust und tun solltest, auch noch Sünde, dann denke ich, oh, ich bin ganz am Ende, nicht, und ich schaffe ja gar nichts mehr. Und das ist eine Wahrheit, die stimmt. Aber jetzt kommt es auch darauf an, wer braucht das gerade? Und das ist jetzt eher mal für die gedacht, die schon meinen, sie sind ganz gut auf einer guten Linie und merken, hey, das stimmt ja gar nicht, da kannst du noch einiges verändern und such danach. Sei nicht nur damit zufrieden, dass du heute keinen getötet hast und heute nicht die Ehe gebrochen hast und heute keine Bank überfallen hast, oh, bin ich toll, sondern zu sagen, ja, da sind immer noch Baustellen und gib die nicht einfach auf, sondern bleib dran. Das ist das, was dadurch deutlich wird. Ja, also danke auch noch für diesen Hinweis. Also Anfechtung nicht nur in dem, was ich Falsches tue, sondern Anfechtung auch, was hält mich ab von Trägheit oder sonst was, das zu tun, von dem ich eigentlich ahne oder weiß, ich sollte es tun. Ja, dann den nächsten Abschnitt.
Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen.
Ja, der Jakobus, so wie wir es in anderen Schriften des Neuen Testaments ja auch finden, der entwickelt einen Gedanken aus dem anderen heraus. Also jetzt sagt er uns gerade, freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt. Okay, das ist schwierig, aber du sollst daran wachsen, du sollst sehen, wer du bist, wo du bist, und du sollst Beständigkeit lernen, Stabilität lernen dadurch, Gott hat so ein gutes Programm. Und jetzt könnte der eine oder andere ja auch sagen, boah, das schaffe ich ja gar nicht. Und wie kriege ich das überhaupt hin? Und wie kann ich gegen diese Anfechtung überhaupt bestehen? Und dann kommt der Jakobus und sagt, ja, wenn du dahin kommst, das ist erstmal super. Das ist eine gute Selbsterkenntnis. Dann bist du nämlich ein, dem fehlt Weisheit. Und dann bitte Gott darum, dass er sie dir gibt. Wenn du es nicht schaffst, das einzusehen, wie du das überwinden kannst, ja, dann mach das genauso, wende dich an Jesus, der will dir das ja geben. Und Weisheit ist ja in der Bibel nicht nur Wissen. Im Alten Testament lesen wir von den Weisheitsbüchern, zum Beispiel von den Sprüchen. Und die Sprüche sind ja sehr lebenspraktisch. Da wird gesagt, so, wenn du das tust, ist das das Ergebnis davon und so musst du handeln und so. Also da geht es nicht darum, eine Dogmatik auswendig zu lernen, sondern dabei geht es darum, das anwenden zu können auf das eigene Leben in der Konsequenz. Und hier sollen wir um Weisheit bitten, weil wir wissen, dass wir nur sehr begrenzte Weisheit haben, egal wer wir sind, egal wie weit wir im Glauben voran sind. Eigentlich dieses Gebet, dem Weisheit mangelt, der bitte darum, wenn heute Abend jemand da ist und sagt, ich brauche das nicht, dann läuft da irgendwas falsch. Eigentlich ist das ein Gebet, was jeder heute Abend beten müsste. Jeder müsste nach Hause oder auf dem Weg nach Hause beten, Herr Jesus, gib du mir noch mehr Weisheit, mir fehlt das noch. Und das ist die Herausforderung dabei. Uns fehlt das, wir werden alleine in diesem Kampf mit Anfechtung nicht bestehen können. Wir brauchen da Weisheit, Erkenntnis, konsequent von Jesus und dann dürfen wir ihn darum bitten. Und genau in diesem Zusammenhang steht dann eben auch, wenn du Gott um Weisheit bittest, dann sollst du nicht zweifeln. Manche Leute, die ziehen aus diesem Vers, dass egal worum wir bitten, sollen wir nicht zweifeln. Und wenn wir nicht zweifeln, dann kommt das auch. Das steht da ja nicht. Das ist ja hier in dem Zusammenhang, wenn du um Weisheit bittest, dann sollst du sicher sein und nicht zweifeln, Gott will es dir geben. Warum? Weil Gott will jedem Weisheit geben, der ihn darum bittet. Das ist ja genauso, wenn du Gott ehrlich darum bittest, vergib mir die Sünde. Ja, da musst du nicht fragen. Das tut Jesus ja, das hat er ja versprochen. Also wir lesen das im 1. Johannesbrief, wenn wir unsere Sünden bekennen und bereuen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Also das heißt, wenn du jetzt zu Jesus kommst und ehrlich um Sündenvergebung bittest, musst du nicht lange fragen, wird mir vergeben oder nicht. Das will Jesus. Aber einige kluge Leute oder sagen wir, naja, eben nicht ganz klug, aber vielleicht Leute, die das missbrauchen wollen, die könnten jetzt ja sagen, hier steht doch, wenn ich etwas bitte und nicht daran zweifle, dann passiert das. Also wie wäre das zum Beispiel, gibt es hier jemand, der wünscht sich so eine schöne neue Villa? Oder wie wäre es mit einem neuen Auto? Da sagst du, was weiß ich hier, vielleicht so 6er Audi oder sowas, oder wenn es zu klein ist, 8er oder noch größeres oder so. Da sagst du, jetzt muss ich nur bitten und ich muss nicht zweifeln. Ich sage, Herr Jesus, ein 8er Audi und du weißt, ich brauche den so sehr, weil ich habe so Bandscheibenprobleme und deshalb geht nur so ein super Auto. Und überhaupt meine Nachbarn, die werden sehen, wie ich gesegnet bin, werden auch Christen, die wollen das auch gerne und so. Und jetzt muss ich nur nicht zweifeln. Und ich kann mich so auf den Bibelvers beziehen, da steht doch, wer bittet, der soll nicht zweifeln. Und dann merkt er, das ist ja eine Art Geistesmagie. Jetzt versucht man, biblische Aussagen für das Fleisch, also wie die Bibel das nennt, mich für sein eigenes Wohlempfinden, was vielleicht sogar Sünde ist, einzusetzen. Ja, gar nicht. Hier ist ja die Sache, wenn du um etwas bittest, was Jesus dir geben will, ja, Jesus will dir Weisheit geben, weil er weiß, dir fehlt sie, dann bitte darum und du weißt, er wird es dir geben. Wenn du Jesus darum bittest, vergib du mir die Sünde oder deck mir die Sünde auf, garantiert, er wird das tun. Wenn du Jesus darum bittest, zeig du, wem ich das Evangelium weitergeben soll. Garantiert wirst du eine Woche beten und Jesus wird dir zeigen, wem du das Evangelium weitergeben sollst. Aber wenn du um Dinge bittest, von denen du gar nicht sicher weißt, ob sie von Gott sind, ja, dann sollst du vorsichtiger sein. Ich habe da vor ein paar Monaten eine Biografie gelesen von dem Georg Müller. Kennen ja manche, nicht? Den Waisenhausvater in Bristol in England. Und da fand ich ganz interessant so einen Abschnitt dabei, da sagt der Georg Müller, hat häufig für kranke Leute gebetet, aber er hat nicht immer für Kranke gebetet, sondern er hat immer erst gebetet, Herr Jesus, mach du mir deutlich, willst du überhaupt, dass der gesund wird? Und da hat er gesagt, bei manchen, für die habe ich nicht gebetet, weil Gott hat ihm das nicht deutlich gemacht. Und einmal war es eine ganz tragische Sache, da war es nämlich sein eigenes Kind. Und hat er nicht dafür gebeten, das Kind ist gestorben. Und das fand ich eine ganz herausfordernde Sache, zu sehen, es geht ja nicht darum, dass wir Gott unseren Wunsch aufdrücken und sagen, das muss er jetzt unbedingt tun. Wir dürfen ihm das sagen, zweifellos. Aber dass wir sagen, eigentlich das Ideal wäre ja sogar, dass wir merken, ist das jetzt auch im Sinne Gottes? Ist es im Sinne Gottes, dass derjenige reich wird? Ist es im Sinne Gottes, dass derjenige den tollen Job bekommt, der vielleicht gar nicht so toll ist? Und dann mehr noch davon ausgehen, nicht wir versuchen, unseren Willen durchzusetzen und das noch zu verbinden, ich muss nur fest genug dran glauben, dann passiert das, sondern davon auszugehen, noch wichtiger ist zu erkennen, ist das im Sinn Gottes? Und im Sinne Gottes zu beten, ich brauche mehr Weisheit, das ist definitiv so. Deshalb, wenn du um mehr Weisheit bittest und das ernst meinst, kannst du schon sicher sagen, danke Gott, dass du es mir geben wirst, wenn du es ernsthaft meinst. Weil das ist das, was Gott will. Oder gib mir mehr Sündenerkenntnis, garantiert wird er mehr tun. Also deshalb, wir dürfen das nicht loslösen aus dem Zusammenhang, diese Aussage. Wir müssen sie sehen, dieses Versprechen, Gott wird geben, worum du bittest, gilt für bestimmte Aussagen, wie hier, um die Bitte um Weisheit. Mir mangelt das, Herr Jesus, mir fehlt Weisheit, bitte gib du mir mehr. Und dann ist das Versprechen, das ist ja toll, Gott wird es tun. Kann natürlich auch dazu führen, mit mehr Weisheit gibt es mehr Erkenntnis, die hat auch mehr Verantwortung. Dann wirst du bestimmte Sachen als Sünde erkennen, die dir vorher nie deutlich geworden ist. Oder du wirst plötzlich sehen, in deinem Leben muss noch was geregelt werden. Also die mehr Weisheit ist nicht nur etwas, wir freuen uns, sondern das hat auch mehr Verantwortung mit sich. Also das heißt, das fordert uns heraus. Und das ist ja, was Jakobus danach dann deshalb weiter bespricht. Er bleibt dann nicht dabei stehen, sondern er sagt jetzt bitte um mehr Weisheit. Und dieses mehr Weisheit heißt auch mehr Verantwortung im Leben zu haben. Ja, dann lesen wir den nächsten Abschnitt.
Der niedere Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahin schwinden.
Ja, hier merken wir, es wird uns so mal so ein Beispiel gegeben für geistliche Weisheit. Normalerweise würden wir sagen, Jakobus, ich glaube, da ist irgendwas falsch gelaufen. Da müssen wir sagen, der Reiche rühmt sich seiner Reichheit und der Arme, nee, der hat Pech gehabt. Muss noch ein bisschen arbeiten. Und hier sagt Jakobus genau dasselbe, das Gegenteil. Der Reiche soll sich rühmen seiner Armut, seiner Beschissenheit, dass er nicht so viel hat. Und der Arme soll sich rühmen seines Reichtums. Was ist denn das? Ist doch voll von verrückt. Und da merken wir, manchmal sind biblische Aussagen aus einem ganz anderen Blickwinkel, als wir die haben, wenn wir ohne Jesus dran gehen. Jetzt die Frage, warum denn? Wieso steht denn das dahinter? Ja, weil eben das Normale wäre, der Reiche denkt sich, boah, bin ich hier nicht der Chef, bin ich nicht der, der es zu sagen hat? Ihr merkt manche reiche Leute schon, wenn sie auftreten. Meinetwegen, ihr geht zum Empfang, denkt mal vom Bürgermeister. Nicht? Und dann seht ihr schon, der geht an euch vorbei, der sieht euch gar nicht, weil ihr wahrscheinlich nicht so eine große Nummer seid, aber seid ihr Chef von irgendeinem Unternehmen, boah, dann, oh, guter Freund und schön, dass ich dich ja sehe, auch wenn er dich gar nicht mag, aber oh, du bist eine wichtige Person, nicht? Dann weiß man das. So läuft das halt in der Welt. Und so ist das auch total normal. Und wenn man diesen Leuten sagen würde, hey, du Reicher, sei dir deiner Niedrigkeit bewusst, der denkt sich, hey, willst du mich anmachen? Was willst du jetzt von mir? Ich bin doch hier der tolle Kerl. Aber warum? Ja, weil genau das Weisheit ist, denn dieses groß von sich denken, das ist ja genau Sünde, das ist ja, sind wir schon reingefallen, die Versuchung des Teufels. Und hier wird deshalb ein Wort Jesu ja zitiert. Jesus sagt doch in der Bergpredigt, der Mensch ist wie die Blume, und da kommt die Sonne und dann abends wird es in den Ofen geworfen. Das zitiert hier Jakobus in diesem Zusammenhang, wo er sagt, ihr Reichen, ihr bildet euch ein, ihr habt die Welt in eurer Hand. Ihr Superreichen, ihr baut euch irgendwelche Villen und so weiter, ihr tut so, als ob ihr ewig lebt. Und in Wirklichkeit seid ihr nämlich genauso wie eine Blume, ehe ihr euch verseht. Zack, heute Abend schicke ich dir noch einen Herzinfarkt, nicht? Der reiche Kornbauer, zack, der will doch viele Jahre gut leben. Jetzt ist Ende. Denkt daran, du bist in der Gefahr, wir sind ja immer noch beim Thema Versuchung, du bist in der Gefahr, groß von dir zu denken, weil du so einflussreich bist, weil so viele Leute auf dich schauen, weil du vielleicht selbst denkst, du hast das jetzt alles erreicht. Und jetzt musst du erkennen, das stimmt ja gar nicht. Deshalb, deine Aufforderung ist es, erkenne deine Niedrigkeit, weil du bist eher dabei, zu groß von dir zu denken. Und der, der jetzt unten ist, der es eben nicht so toll schafft, dessen Gefahr ist es, dass er zu niedrig von sich denkt. Ich, kleines Lichtchen, ich kann sowieso nichts erreichen und ich bin sowieso ein armes Würstchen dabei. Und der soll daran denken, wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Kind Gottes und er kann mit dir Großes erreichen. Für den ist das da. Manchmal auch in der Gemeinde hören Leute das genau umgekehrt. Die, die sowieso schon groß von sich denken, die denken sich, boah, siehst du, endlich hat mir mal wieder jemand gesagt, wie toll ich bin, wusste ich ja schon immer. Dann ist genau das Falsche. Und diejenigen, die denken, ich kann das alles nicht, die denken, ja, ich kann gar nicht so viel, und hören jedes Mal nur das. Und deshalb dreht Jakobus das genau um. Und er sagt, wenn du jetzt normalerweise immer schon denkst, ich kriege das nicht hin und ich kann ja nicht so viel, dann soll dir bewusst werden, durch Jesus bist du viel höher, du bist herausgehoben, du bist was Besonderes. Wenn du aber sowieso schon immer denkst, ich bin was Besonderes, weil es dir 100-mal gesagt worden ist, hey, dann versuch, pass mal auf, da ist jetzt deine Versuchung an der Stelle. Du denkst viel zu gut über dich, du denkst viel zu toll über dich. Jetzt sei dir mal deiner Niedrigkeit bewusst. Also er dreht das Ganze um. Dieses einfach zu sagen, wir fühlen uns toll, weil alle Welt uns sagt, wir sind toll, das ist das ganz normal Menschliche. Und hier sagt er, wenn du jetzt Weisheit hast, um die du beten sollst, dann kommst du genau zu dieser Einsicht. Was natürlich für den einen oder anderen auch hier dann wehtun kann. Weil du denkst, hey, was sagst du mir heute Abend? Du sagst mir, ich soll nicht so toll über mich denken. Ich bin doch aber toll. Aber dann denk immer daran, wenn du dich darüber ärgerst, nicht ich sage dir das, der Jakobus sagt das. Beschwer dich beim Jakobus. Dann sagt er, Jakobus, warum hast du so einen Unsinn gesagt? Und danach sagst du, Herr Jesus, gib du mir Weisheit? Und plötzlich merkst du, vielleicht hat der Jakobus doch recht. Oder wenn du hier so arm bist und denkst, ja, ich kann ja sowieso nichts und ich tauge auch nichts und ich kann gar nicht so viel, also falls es solche Leute auch gibt, dann nimm das hier raus und sag, hey, denk das nicht, das ist auch Sünde. Nur negativ von sich zu denken, das ist auch Sünde. Jesus hat dich ausgerüstet dafür, dass er dich gebrauchen will, mit den Fähigkeiten, die du hast. Und wenn du denkst, du hast keine, das stimmt nicht, du hast welche, Gott hat sie dir gegeben. Lest mal in diesem Zusammenhang 1. Korinther 12. Da steht, jeder hat vom Heiligen Geist Begabungen bekommen, die er in der Gemeinde einsetzen soll. Jeder, keine Ausnahme, du auch. Und das ist je nachdem, wo du bist. Also jetzt hör für dich, je nachdem, wo du bist, hör nicht genau das, was für den anderen ist. Aber es ist genau anders, als die Welt es sieht. Und das ist ein Beispiel dieser Weisheit, die Gott schenken will. Wo Jakobus das gleich anwendet und sagt, ey, wenn du um Weisheit bittest, plötzlich kommst du genau zu dieser Erkenntnis. Was manches hier auf der Erde groß wirkt und wo ich mir was drauf einbilde, ist gar nicht so sehr das Entscheidende. Und für manches, wo ich mich klein fühle, das ist gar nicht das, was das Entscheidende ist, sondern ich muss stärker daran sehen, das eine muss ich mal ein bisschen bremsen, das andere, da muss ich jetzt aus dem Blick Gottes das versuchen zu erkennen. Ja, danke, dann lesen wir noch ein Stückchen weiter.
Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewahrt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seinen eigenen Begierden fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber ist, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Wechselschatten.
Ja, danke. Hier in dem Text sind zwei Hauptgedanken. Also der erste Hauptgedanke ist, nochmal will uns Jakobus vor Augen führen, wenn du kämpfst mit Anfechtung und Versuchung, denk daran, du willst diesen Siegeskranz bekommen. Und dahinter steckt ja auch dieser Gedanke, dieser Siegeskranz, der ist jetzt nicht total automatisch. Wir könnten auch sagen, ach, du bist Christ, zack, wann hast du dich bekehrt? Vor 5 Jahren, 3 Jahren, 2 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahre, alles fertig. Ja, das steht in der Bibel, du wirst gerettet. Aber Paulus sagt dann ja auch, manche werden wie durchs Feuer hindurch gerettet. Da steht, alles, was sie getan haben, verbrennen wie Feuer, wie Streu und Spottoppeln und Stroh und alles Mögliche. Wird nichts übrig bleiben. Das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel, was Jesus hier hat, ist, er hat dich gerettet, damit jetzt dein Leben verändert wird, damit du positive Spuren hier auf der Erde hinterlässt. Das soll danach kommen. Und genau das, was er sagt, ja, freu dich darauf, wenn du diese Anfechtung hinbekommen wirst, wenn das richtig klappen wird, dann wirst du diesen Siegeskranz bekommen, dann bist du eben so mit dabei. Und dann geht er auch noch ein, manche Leute, die haben nämlich so eine billige Ausrede, wenn sie in der Versuchung versagen. Dann sagen sie, ich bin doch nicht schuld, Gott ist schuld, der hat das ja zugelassen, der hat mich da hineingeführt, warum hat er mir überhaupt so eine schwierige Situation gegeben, der weiß doch, dass ich das nicht kann. Und dem sagt Jakobus, hey, das ist jetzt eine ganz billige Sache. Das kennt ihr manchmal auch bei Leuten, die gar keine Christen sind. Da gibt es Leute, die sind keine Christen. Was ich immer wieder erstaunlich finde, wie bei diesem Mann in Zwickau, von dem ich geredet habe, diesem jungen Mann, der hat mir jetzt gesagt, dann eben, ja, wie hat Gott das zugelassen, dass mein Vater gestorben ist? Und ich habe in einem Gespräch, habe ich ihn dann auch gefragt, ja, hat er sich denn früher nach Gott ausgerichtet? Er hat nie mit Gott was zu tun gehabt. Und ganz viele Leute ticken so, und manche Christen auch. Solange alles gut geht, nehmen wir das gerne aus der Hand Gottes und mit der Dankbarkeit ist sogar eher noch ein bisschen im kleineren Maßstab. Aber wehe, es geht etwas schief. Wehe, das läuft nicht, wie ich mir das vorstelle. Dann bekommt Gott eine ganze Breitseite von Vorwürfen. Dann merkt ihr, das ist doch ungerecht, oder? Ich meine, das würdet ihr doch auch nicht machen, hoffentlich nicht mit eurem Ehepartner oder mit sonst jemandem, mit dem ihr zusammen seid. Also alles Gute nehmt ihr selbstverständlich und dann läuft etwas schief und dann, boah, bist du aber ein schlimmer Kerl. Und genauso sind manche Leute auch mit Versuchung. Wenn Gott dich bewahrt, so es klappt alles ohne Sünde, ja, bin ich nicht toll, schaffe ich alles. Und jetzt fällst du in Sünde hinein und, boah Gott, warum hast du das zugelassen, dass ich in diese Sünde gekommen bin? Warum hast du mich in diese Versuchung hineingeführt? Und deshalb macht Jakobus hier ganz klar, okay, Gott kann Versuchung gebrauchen. Das wird ja erst gesagt, deshalb freut euch darüber. Aber eigentlich kommt die Versuchung nicht aus Gott, weil Gott durch und durch nur gut ist. Er lässt das zu. Und das, was er nur tun muss, ist einfach, er lässt es ein bisschen laufen. Er greift nicht immer positiv ein, weil dieser ganze Ansatz zur Versuchung kommt aus unserem sündigen Charakter, aus der sündigen Welt, in der wir leben. Und deshalb sind wir dauernd in Versuchung. Das ist nicht Gott, der dauernd sich darauf freut, ach, wann fehlt er mal? Wann macht er endlich mal was falsch oder so? Sondern Gott lässt es einfach mal ein bisschen laufen in der Welt. Und die Welt ist, wie wir alle, eben auch vom Bösen gekennzeichnet. Und wie ist das? Weil du Christ bist, hast du keinen bösen Gedanken mehr. Ist das so? Also ich würde jetzt gerne mal rumfragen. Ne? Ich hoffe, dass die alle sagen, nein, ist leider nicht so. Also wenn einer sagt, stimmt, Michael, genau, seitdem ich Christ bin, keinen bösen Gedanken mehr. Dann würde ich sagen, okay, jetzt musst du vielleicht ein bisschen tiefer graben. Und weil hier, nee, das kommt aus uns heraus. Denn Jakobus spricht ja hier zu Christen, spricht ja nicht zu irgendjemandem, zu Leuten, die Jesus nachfolgen wollen. Und zu denen sagt er, das kommt aus euch heraus. Und wie kommt das meistens? Ja, dann beschreibt er das hier so, wie so eine Zeugung und die dann das Wachstum und dann die Geburt und so und dann am Ende mit dem Tod. Da will er uns so sagen, ja, meistens Versuchung und Sünde fängt klein an mit irgendwelchen kleinen Sachen, die wir nicht erkennen oder nicht erkennen wollen, die wir vielleicht sogar noch pflegen, wo wir uns sagen, das macht doch nicht so viel aus. Wir kokettieren ein bisschen damit. Und hier sagt er, hey, pass auf, wenn du diese kleinen Sachen schon zulässt, die werden viel, viel schneller groß, als du dir das vorstellst. Hast was ich, du sagst am Anfang, ach so, ein Glas Wein am Abend schadet doch nichts. Und mit manchem passiert das auch so, schadet nichts. Und der andere ist schon nach ein paar Monaten bei 2 Glas Wein und nach einem Jahr bei 1 Flasche und nach 3 Jahren bei 4 Flaschen oder so. Genau, das, da hat man jetzt nicht rechtzeitig die Bremse gezogen. Oder der eine fängt an, die kleinen Lügen, und die Lügen werden immer größer, weil man sich daran gewöhnt. Genau das ist damit gemeint. Wenn du mit den kleinen Sachen, wenn Jesus dir deutlich machst, zu großzügig bist, die Gefahr ist, das wird immer mehr, immer größer, immer größer. Oder wenn du irgendwelchen bösen Gedanken schon nachgehst, die dir ausmalst. Ich weiß nicht, ob du das so mal gehabt hast. So, du hast irgendwas, du weißt eigentlich, es ist nicht gut, aber es ist irgendwie verführerisch. So ähnlich wie die Eva, die dann um diesen Baum herumgeht mit dem Frucht und dann steht da und sie schaut ihn an, wie es gut da wäre zu essen. Er ist genau das, was damit gemeint ist. Das heißt, du gehst dem Gedanken nach, statt jetzt gleich zu sagen, Gott sagt, ich soll nicht davon essen, das war's. Genauso kann das sein, man gewöhnt sich an irgendetwas, man entdeckt immer mehr positive Seiten, scheinbar positive Seiten von etwas, was eigentlich grundfalsch ist. Und plötzlich wiegen die scheinbar positiven Seiten viel mehr auf, als das, wo Gott sagt, das sollst du nicht tun. Und dann irgendwann kommst du dazu, es zu machen. Denn die meisten Sünden sind nicht ganz spontan. Die meisten Sünden entwickeln sich. Also das heißt, da kommt so ein Ansatz und dann wird es mehr und du gewöhnst dich daran. Und genau das ist, was Jakobus hier meint. Gib Gott nicht die Schuld, wenn du in Sünde fällst, sondern dann pack dich bei deiner eigenen Nase und fang dabei an, wenn du dagegen kämpfst, schon diese kleinen Sachen, die dich von Gott wegziehen will, zu sagen, nein, ich will jetzt nicht. Und manchmal brauchst du auch innerlich direkt diesen Befehl, sagen, ich will jetzt nicht, bitte nimm du mir diese Gedanken weg. Diese Gedanken, die führen mich nicht zu dir, die führen mich weg von dir. Ich will das jetzt nicht. Und manchmal musst du das mehrfach hintereinander machen, weil die kommen dann gleich wieder, diese Gedanken oder die Pläne. Und der Teufel will gerne das uns verführen mit irgendwelchen Sachen. Und sogar manchmal mit Sachen, die erstmal gut klingen, die gar nicht besonders böse sind, aber die dich abhalten, das Beste zu erreichen, was Gott in deinem Leben erreichen will. Ja, dann.
Eine Frage, Michael? Ja. Da ist auch eine. Ist
ach so,
meine.
Okay.
Ja. Der Baum im Garten Eden, war das die erste Versuchung am Ende?
Also zumindest, soweit ich das jetzt vor Augen habe, ist es die erste, die uns in der Bibel dokumentiert wird. Jetzt könnte ich natürlich sagen, manche tun das ja auch, ja, der Teufel hatte ja schon die Versuchung, dass er nämlich so sein wollte wie Gott. Und das war ja dann der Abfall, wo der Engel des Lichts dann abgefallen ist. Also das könnte ja auch schon so eine Versuchung gewesen sein. Nur da haben wir biblisch so ganz vage Informationen darüber. Wir haben nicht wirklich so detaillierte Informationen. Und das war dann ja keine Versuchung, die dann den Menschen betrifft, sondern die dann die Engelwelt betrifft. Und da ist dann der Teufel abgefallen. Aber scheinbar gab es auch vorher schon diesen Gedanken, ich will jetzt doch nicht das tun, was Gott will. Ja.
Danke dir. Ja, Michael, ich habe eine Frage. Also tatsächlich ist das eine der zwei Stellen in Jakobus, mit der ich mich ein bisschen schwer tue. Ich habe die immer so versucht zu erklären, genau, Gott versucht nicht, sondern Gott führt, wenn in Versuchung, wo der Teufel versucht, ja. Mhm. Bestes Beispiel ist ja bei Jesu Taufe, der Geist Gottes kommt auf ihn und dann wird er vom Geist in die Wüste geführt und wird dort vom Teufel versucht. Mhm. Und Jesus sagt ja dann auch, wir sollen beten, und führe uns nicht in Versuchung. Wir beten ja nicht, versuche uns nicht. Ja. Bis ich dann nur auf Hiob gestoßen bin. Und ich meine, Hiob fordert uns alle heraus, aber an der Stelle nochmal irgendwie in besonderer Weise fordert, glaube ich, Hiob heraus. Weil Gott übernimmt heftig Verantwortung. Er sagt nicht, Teufel, was hast du getan? Sondern er sagt in Hiob 2, Vers 3, und der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und jetzt ganz spannend, und noch hält er fest an seiner Rechtschaffenheit, und dabei hattest du mich gegen ihn aufgereizt, ihn ohne Grund zu verschlingen, oder Luther übersetzt, ohne Grund zu verderben. Das ist schon etwas, wo ich denke, der Teufel reizt Gott auf und Gott verderbt ihn und sagt, es ist grundlos. So. Mhm. Eine andere Stelle, die mich dann auch noch stutzig gemacht hat, die vielleicht noch ganz kurz dazu. 5. Mose, Vers 13, da warnt Mose davor, wenn in deiner Mitte ein Prophet aufsteht oder einer, der Träume hat und er gibt dir ein Zeichen oder ein Wunder und das Zeichen oder das Wunder trifft ein, wenn, von dem er zu dir geredet hat, indem er sagte, lass uns anderen Göttern dienen, die du nicht gekannt hast und nachlaufen und ihnen dienen, dann sollst du nicht auf die Worte dieses Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Und jetzt die Erklärung, denn der Herr, euer Gott, prüft euch, gut, hier wird mit prüfen übersetzt, aber das Wort prüfen, versuchen ist eins tatsächlich. Also kann man auch sagen, denn der Herr, euer Gott, versucht euch so gesehen, um zu erkennen, ob ihr den Herrn, euren Gott, mit eurem ganzen Herzen und eurer ganzen Seele liebt. Ich meine, die Absicht dahinter ist vielleicht eine andere, ja? Auch bei Abraham ist es eine andere, er will die Liebe testen, aber ein Stück weit steht das doch schon gegen Jakobus' Aussage, oder? Dass Gott nicht versucht wird bei Hiob vom Teufel und dass er auch nicht versucht.
Ja, hier muss man, glaube ich, eben genau hinschauen, weil das, was du beobachtest, das ist vollkommen richtig. Wir haben mehrere Stellen in der Bibel, wo uns deutlich wird, dass Gott in eine Versuchung führt oder sie sogar gebraucht oder sogar schickt. Der entscheidende Unterschied aus meiner Sicht ist dabei, auch im Jakobusbrief steht da, und Gott versucht nicht zum Bösen. weil Gott selbst ist nicht böse, ist nichts Böses in ihm. Und ich glaube, da ist tatsächlich der entscheidende Unterschied. Der Teufel, wenn er uns in schwierige Situationen oder in welche, die wir als positiv empfinden, hineinführen, der tut das nicht zu unserem Guten. Der tut das dazu, weil er hofft, wir werden scheitern und wir werden von Gott wegkommen. Bei Hiob ja auch. Der Teufel will ja nicht, dass jetzt Hiob da am Ende gut rauskommt. Der will Gott zeigen, boah, siehst du, den habe ich auch noch fertig gemacht. Und wenn Gott uns in Situationen führt, dann ist es mehr das Positive. Also wie ich das vorhin mal gesagt habe, bei dem Lehrer. Bei einem guten Lehrer, der gibt seinen Schülern eine Prüfung, damit sie erkennen, wo sie stehen. Der schlechte Lehrer, der will vielleicht seine Aggression. Der Schüler hat mich immer geärgert, jetzt haue ich dir mal eine Prüfung rein. Na ja, siehst du, durchgefallen. Und genauso ähnlich ist das, glaube ich, auch da. Wir können nicht direkt sagen, Gott führt uns nie in schwere Situationen. Das sagt Jakobus auch nicht. Sondern hier, er versucht uns nicht zum Bösen, weil er kann nicht zum Bösen versuchen. Also Gott versucht nicht mit dem Ziel, dass wir dabei fallen, um es fertig zu machen. Deshalb normalerweise Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Der Teufel versucht das schon. Der versucht das auszureizen, damit er wirklich zu Fall kommt. Dann greift Gott ein, sagt, nee, das geht jetzt aber doch nicht. Wie bei Hiob. Da sagt er auch, nee, hier ist eine Grenze, das darfst du nicht tun. Also er sagt ja genau, was da möglich ist, was nicht möglich ist. Und hier ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Wir können das nur in der einzelnen schweren Situation nicht immer deutlich erkennen. Wir können nicht genau erkennen, wer dahinter steht, weil die Situation ist einfach schwierig und wir müssen darum kämpfen. Und die Reaktion ist deshalb wichtig. Wir müssen gar nicht immer wissen, ob das nun von Gott ist, um uns zu testen oder ob es vom Teufel ist, uns kaputt machen will. Sondern wir müssen in so einer Situation zu Jesus fliehen, weil nur der kann uns Hilfe bieten. Und dann merken wir, dann können wir diese Stabilität bekommen aus eigener Kraft, denn wir ganz, ganz häufig immer wieder scheitern. Und von daher vollkommen richtig und wichtig dieser Hinweis, hier an dieser Stelle steht, Gott versucht nicht, aber er versucht nicht zum Bösen. Er versucht nicht mit der Absicht, dass du fällst oder dass du dein Leben kaputt machst oder so. Wenn Gott es tut, dann nur zur Selbsterkenntnis oder zum Wachstum. Deshalb freuen wir uns ja über die Versuchung auch. Der Teufel aber, der benutzt die Sünde und der will uns fertig machen. Und der will uns möglichst von Gott wegziehen. Der will unseren Glauben zerstören. Und also deshalb kann Versuchung bzw. Anfechtung kann mit einer unterschiedlichen Zielsetzung sein. Nur wenn wir drinstecken, wir erkennen es nicht immer. Weil da steht nicht immer oben drüber, von Gott oder vom Teufel oder so. Und deshalb, die Reaktion muss gleich sein. Wir müssen kämpfen, wir müssen uns die Kraft von Jesus geben lassen. Und selbst dann merken wir, wir versagen manchmal. Und dann müssen wir auch nicht lange überlegen, dann heißt es, zu Jesus kommen, um Vergebung bitten und wieder neu anfangen. Das heißt, auch dann, wenn wir es nicht geschafft haben, müssen wir uns nicht vergraben und sagen, das war es jetzt, sondern wir kommen zurück zu Jesus und erwarten von ihm die Kraft in der nächsten Situation, dass wir besser rauskommen. Okay. Ja, dann machen wir noch ein bisschen weiter oder die Zeit reicht noch.
Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen. Und er hat zugleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott und züngelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.
Ja, also gerade dieser Text, der im nächsten Kapitel nochmal ausführlicher behandelt wird, nämlich der Glaube ohne Werke ist tot und solche Sachen, die haben manche Christen und Bibelleser dazu geführt, zu sagen, hey, das kann doch gar nicht biblisch sein. Oder bei manchen Theologen an der Uni ist dann so, die sagen, ja, hier merkt man, die Bibel widerspricht sich. Da haben wir den Paulus, der sagt, du bist gerettet allein aus Gnade, ohne Zutun der Werke. Und hier haben wir dann den Jakobus, der sagt, der Glaube ohne Werke ist tot. Also was gilt denn jetzt? Entweder Werke oder nicht? Die einen würden sagen, ja, das eine ist reformatorisch, das andere ist katholisch oder so. Aber wenn wir genau hinschauen, spricht Jakobus hier davon, dass wir gerettet werden durch die Werke? Nein, das sagt er gar nicht. Er sagt nur, der Glaube ohne Werke ist tot. Also was will er damit sagen? Jetzt können wir das ja auf irgendetwas Praktisches anwenden. Sagen wir mal, du sagst von dir, ich bin ein freigebiger Mensch. Und dann bittet dich jemand, kannst du mir mal deine Bohrmaschine ausleihen? Ne, kommt aber nicht in die Frage. Ich leihe meine Bohrmaschine nie aus. Kommt am nächsten Tag einer, kannst du mir das Buch leihen? Ne, mein Buch leite ich nicht ein. Wer weiß, was du damit machst. Also bist du jetzt ein freigebiger Mensch oder nicht? Und genau das, was Jakobus hier sagt. Er sagt, du kannst als Christ sehr schnell irgendwas sagen. Denn Worte sind geduldig. Da gibt es auch manche Leute, die sagen, oder vielleicht auch in Liedern, ich liebe nichts außer Jesus allein. Ich bin bereit, alles hinzugeben in meinem Leben. Und dann am nächsten Morgen, dann wachst du wieder auf und dann sagst du, also jetzt hier mit stiller Zeit, nee, das geht dir ja gar nicht. So viel lieber liege ich da im Bett. Wie ist das jetzt mit deiner Bereitschaft, alles hinzugeben? Dann bist du, das ist einfach eine Lüge. Das ist einfach, man sagt das so. Das bedeutet nicht. Das bedeutet so wie, ja, heute war ich beim Arzt, also tatsächlich war ich nicht beim Arzt, habe ich mitbekommen, gerade vor mir war jemand dann am Schalter und dann fragte er die Frau dahinter dem Schalter, ja, wie geht's Ihnen und was ist Ihre Antwort? Und auch, also keiner hat jetzt gesagt, wie es ihm geht und wahrscheinlich interessiert es auch keinen. Und dann merken wir, genau so kann das auch laufen. Wir sagen irgendwelche Sachen, eigentlich steckt nichts dahinter. Wenn es dich wirklich interessieren würde, würde man nachfragen oder was erklären oder sonst was. Und so sind ganz vielfach, wir können Sachen sagen, vielleicht fühlen wir uns auch gar nicht schlecht dabei, ist auch gar nicht immer böse gemeint, aber entscheidend ist ja auch bei unserem Glauben, ist der Glaube in der Realität da? Also wenn ich Jesus vertraue, vertraue ich ihm wirklich oder sage ich es nur? Oder wenn ich sage, ich liebe meinen Nächsten, liebe ich ihn auch. Und genau das ist, was Jakobus hier sagt. Er sagt, beschreibt er ja auch, da gibt es Leute, die lesen in der Bibel und dann lesen sie irgendwas, was Jesus verändern will, haben wir heute Abend getan. Und dann gehst du nach Hause und zack, alles ist vergessen, alles ist weg. Und dann sagt Jakobus nur, ja, das ist kein richtiger Glaube. Also nur Bibel zu lesen und das wahrzunehmen, das ist kein Glaube, sondern Glaube heißt ja zu Deutsch auch, das Wort kann man ja verschieden übersetzen, heißt eben Vertrauen. Und ob du wirklich jemandem vertraust, zeigt sich eben in der Tat. Also wenn du sagst, ich vertraue meinem Freund und dein Freund bittet dich dann um das Auto und dann sagst du, nee, keinen Fall, wer weiß, wie du damit fährst. Jetzt vertraust du dem Freund oder vertraust du ihm nicht? Musst du sagen, alle deine Worte sind ja nichts wert, dann sag doch einfach, ich vertraue dir nicht. Weil es ja auch wahr ist. Du vertraust ihm ja nicht. Sei doch ehrlich dann. Und genau ist das hier, der Jakobus will uns auch von dir, dann sei doch auch ehrlich Gott gegenüber. Und sei doch auch ehrlich mit deinem Glauben. Vertraust du Jesus wirklich? Wenn nicht, dann ist ja schon mal ein wichtiger Schritt. Dann kannst du Gott um Weisheit bitten. Haben wir doch gerade gehabt. Wir sollen ja um Weisheit bitten. Wenn du aber denkst, du hast es ja schon erreicht, ja, dann bittest du Gott gar nicht um Weisheit, aber du lebst es gar nicht. Und deshalb nennt er dann so Beispiele. Und er sagt, ja, du kannst sein, die Liebe Gottes ist in mir und ich spüre sie, ich fühle mich so wichtig. Und dann kommt da Witwen und Waisen, aber die sind mir egal. Ja, merkst du, dann ist die Liebe doch gar nicht in dir. Also Jakobus will uns einfach bloß einen praktischen Anschauungstest geben. Wo sind wir wirklich? In Wirklichkeit ist das auch wieder so eine Aufnahme von dem, wo stehen wir? Was ist bei uns wirklich da? Und das ist ja immer wieder wichtig, damit wir wissen, wo muss vielleicht noch was verändert werden? Wo ist noch Wachstumspotenzial da? Und er kommt ja jetzt nicht so und macht uns fertig und sagt, ah, schlimm, alles schlimm. Sondern er will uns ja nur dafür hüten, dass wir uns bewahren davor, dass wir in Illusionen bleiben. Weil diese Illusion, die schaden uns ja und im schlimmsten Fall dienen wir sogar noch dazu, dass wir Jesus vor den Menschen lächerlich machen. Denn wenn ich zum Beispiel sage, ja, die Liebe Jesu ist in mir und ich bin so liebevoll, liebe meinen Nächsten und dann gehst du nach draußen und dein Mitarbeiter, zack, haust dann verbal eine rechts und links rein und so, ja, dann wird der denken, hey, was für ein Heuchler, mit dem Jesus will ich auch nichts zu tun haben. Das heißt, manchmal kann es so kommen, wir sagen etwas, wir bekennen etwas, meinen es vielleicht sogar gut damit, aber dann will Jakobus sagen, hey, achte darauf, dass dein Leben auch mitkommt, dass dein Leben auch diese Schritte mitgeht, dass du das, was du sagst, eben auch, dass das im Leben sichtbar ist. Und dann werdet ihr merken, wenn ihr es ehrlich anwendet, es ist noch viel, viel schwerer, also manchen fällt schon sehr, sehr schwer, in der Bibel zu lesen, aber noch viel schwerer ist das, was wir da erkannt haben, im Leben umzusetzen, weil wir dann immer wieder an unsere Grenzen kommen, immer wieder merken, wie schwer uns das herausfordert. Aber ihr werdet auch merken, ja, was wir sagen, ist wichtig und gut. Und in der Bibel finden wir auch, der Glaube kommt durch die Predigt aus dem Wort Gottes und so weiter. Also das Reden ist schon wichtig. Aber das Reden sollte nach Möglichkeit im Einklang sein mit dem, was wir auch, was wir machen. Und deshalb ist auch wichtig, darauf zu sehen, was wir machen. Und das ist auch ein Zeugnis nach außen für die Menschen. Und das ist auch das, was Gott lobt. Sonst, wenn das auseinanderfällt, Wie gesagt, später spricht Paulus, spricht Jakobus noch ausführlicher über die Probleme von unserem Reden. Wie reden wir richtig und wie reden wir falsch? So ein bisschen tut er das hier auch schon. Das sagt er, wir sollen schnell zum Hören sein und langsam zum Reden sein. Und jetzt je nach Charakter habt ihr da verschiedene Herausforderungen. Der eine denkt sich, kann ich alles, ich rede nie. Das ist damit auch nicht gemeint. Hier steht ja nur langsam. Aber mancher muss die Aufforderung haben, ey, reden sollst du schon. Nur langsam. Also damit ist auch nicht die Redegeschwindigkeit mit gemeint, nicht glücklicherweise, sondern damit ist dann eher gemeint, du sollst erstmal gut überlegen, ehe du etwas sagst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Manchmal spüre ich so eine Versuchung, da redet jemand zu mir und schildert mir irgendein Problem und innerlich denke ich schon, ah, alles klar, zack, das ist das. Kennt ihr sowas auch? Dass irgendwie ihr hört etwas und sofort denkt ihr, alles klar, kommt zum Schluss, ich weiß ja, wo das Problem liegt oder was der sagen will. Und genau das ist damit gemeint, ey, schnell zum Hören. Und dann müssen wir uns manchmal dazu zwingen, also ich muss mich manchmal dazu zwingen, zu sagen, ey, jetzt nicht gleich mit einer Antwort, sondern nochmal zumindest nachfragen, wie meinst du das genau? Und manchmal kommt heraus, dass ich dann doch falsch lag. Also manchmal kommt heraus, ich habe recht. Aber eben nicht immer. Und deshalb sagt Jakobus hier, eine Sache, wo wir auch lernen müssen, unseren Mund richtig zu gebrauchen, ist, schnell zum Hören zu sein. Das heißt, wirklich zuzuhören, was der andere sagen will. Das fällt manchmal schwer. Du wirst dann merken, auch selbst mit Menschen, die du gut kennst, du hörst etwas und du interpretierst etwas hinein durch den Zusammenhang. Oder du meinst, die Person so gut zu kennen, dass du gar nicht mehr ganz genau zuhörst. Oder du gebrauchst dieselben Begriffe, sie bedeuten bei dir aber was anderes als beim anderen. Das musst du auch lernen. Ein Begriff sagt nicht unbedingt dasselbe. Ein anderer sagt das und meint damit was ganz anderes. Und das ist eine richtig schwierige Sache. Also wisst ihr wahrscheinlich alle nicht, Kommunikation ziemlich schwierig, weshalb sie hier so häufig schief geht. Und weshalb Jakobus das hier und später nochmal als Beispiel nimmt. Sünde oder richtiges Handeln ist nicht nur, jetzt mein Reichtum zu verteilen oder so etwas oder viel der Bibel zu lesen, sondern mit dem Mund richtig umzugehen. Und hier ein Beispiel, kann man alle schon üben, heute, morgen. Schnell zum Hören, genau zuzuhören, was meint der andere jetzt? Und dann zum Reden, sich genau zu überlegen, ehe man redet, weil das Reden kann ja entweder sehr verletzen oder kann den anderen noch in eine Krise reinstürzen oder kann noch Negatives auslösen dabei. Oder das Reden kann, wie das in den Sprüchen, der so richtig schön beschrieben wird, kann so sein wie Honigseim, wird da beschrieben. Also ich meine, ich habe Honigseim nie gegessen, aber klingt irgendwie gut. Und da denke ich mir, also irgendwie was ganz, was toll ist irgendwie, nicht? Oder Balsam für die Seele oder was weiß ich, wie die Leute das dann sagen. Also ihr wisst das ja auch. Trefft ihr morgens manchmal einen Kollegen und der sagt ja jetzt ernsthaft, nicht? Also wirklich, wer das ernst meint. Und ihr merkt das auch, boah, schön, dass du hier bist und freut mich, dich zu sehen. Du fühlst dich gleich schon mal wohl. Also morgens kommt der Kollege, was machst du denn schon wieder hier und warum hast du deine Arbeit nicht erledigt? Und plötzlich merkst du, wenn du ein empfindlicher Mensch bist, schon bis zum Mittag, dauernd musst du daran denken. Immer wieder, oh, wieso jetzt, was da los und so. Und wenn du das merkst, dann denke ich, deine Worte sind genauso wie die Worte, die du hörst. Deshalb schnell zum Hören, gut zuhören, nachfragen, verstehen, versuchen, was der andere sagen will. Und dann gut überlegen, ehe du was sagst, damit du da nicht hinter irgendwie eine falsche Richtung rein argumentierst. Und dann, ey, wenn du sagst, du glaubst das, dann tu es auch. Und wenn du merkst, du schaffst es nicht, ey, willkommen, das ist bei allen so, dann bitte Jesus um Weisheit und dass du so Stück für Stück da vorankommen kannst. Und habe ich euch jetzt zu viel versprochen? Wenn wir diesen Jakobusbrief lesen, ihr habt da genügend drin für den ganzen nächsten Monat oder fürs nächste halbe Jahr oder bis zum Ende des Lebens, wann es auch immer ist. Ne? Also, ja, da sind genügend Sachen drin. Ne? Wenn ihr jetzt nochmal überlegt, was haben wir da drin? Ihr freut euch, wenn ihr in Anfechtung fallt, nächste schwere Situation, sagst du nicht, boah, warum schon wieder so schlecht, so, Halleluja, super. Also, wird schwer fallen, aber es ist ja mehr die Sache der Motivation, man muss ja auch nicht übertreiben. Und dann zu merken, ja, irgendwie, wenn Gott es zulässt oder schickt, er will was Positives, ich soll da wachsen. Wenn dir Weisheit mangelt, was wahrscheinlich für jeden zutrifft, mehr oder weniger, bitte Gott darum und zweifle nicht daran, dass es dir gibt, er wird es dir geben. Aber Weisheit heißt jetzt nicht, ich muss nicht mehr lernen für die Prüfung, sondern musst trotzdem noch lernen. Weisheit ist das angewandte geistliche Wissen, was Gott dir geben will. Dann denk an solche Sachen. Oder wenn du jetzt hier siehst mit dem Reden, nicht? Also wie redest du, wie gehst du damit um? Oder wenn du merkst, mit deinem, da klafft so eine große Lücke zwischen dem, was du bekennst und was du tust, dann wie kannst du das wieder näher so zusammenbringen? So, da merkt ihr eine ganze Menge Sachen, die hier drin stecken, allein in diesem ersten Kapitel, die uns herausfordern. Und das will der Jakobus ja. Und er will das nicht, weil er es böse mit uns meint, sondern er weiß, das ist absolut notwendig, damit wir geistliche Schritte vorantun, damit wir uns sehen, wie wir wirklich sind und dann Jesus mit hineinbeziehen, weil nur der uns das geben kann, was wir eben alleine gar nicht schaffen können. Und dann auch sagen, ja, und der wird es uns geben. Und macht Gott jetzt nicht einen Vorwurf, sagt in Versuchung, oh Gott, du bist schuld, dass ich gefallen bin. Nee, nee. Wenn du nicht bestanden hast, dann ist das deine Schuld, nicht Gottes Schuld. Aber sei froh, du musst sie nicht wegerklären, auch nicht entschuldigen, sondern du kannst zu Gott kommen und sagen, bitte vergib du mir. Da sind wir ja ganz froh darüber, dass Jesus, der gesagt hat, 7 mal 70 mal vergeben, dass er selbst auch tut. Dass er dann kommt und wenn du zurückkommst, kannst du sagen, ey, vergib du mir, ich will da wieder neu anfangen. Ja, und dann nimm irgendwas hier raus und setz es um und behalte es in Erinnerung. Und wenn du in den Herausforderungen bist, also wenn du gar keine Versuchung spürst, dann ganz dringendes Alarmzeichen, dann bitte Gott darum, dass er dir die Augen öffnet, wo vielleicht doch Versuchung ist und du sie nicht erkennst. Und wenn du drin bist, dann bitte ihm darum, hey, lass mich das nächste Mal nicht wieder reinfallen. Hilf du mir da, jetzt siegreich zu bleiben und zu erkennen, was da Gutes rauskommen kann. Und ihr werdet merken, dieser Kampf, der geht weiter, aber ihr seid nicht allein. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die wichtigste für uns. Jemand, der nicht gläubig ist, der gibt dann häufig auf, weil er es allein nicht schafft. Und allein schaffst du es auch nicht. Aber mit der Hilfe Jesu, mit der Weisheit, die er geben will, so, da können wir das schaffen. Ja, das ist dann genug für heute Abend, glaube ich. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Ja, dann könnt ihr noch weiter das ja mitnehmen. Wer da noch Fragen hat, kann auch gerne gleich noch zu mir kommen. Aber ich will euch auch nicht sonst zu lange festhalten. Wenn ihr jetzt so geplant habt, dann gleich zu Hause zu sein, dann seid gesegnet und tut das. Ich werde gerne an der Stelle noch mit euch beten. Und dann machen wir hier für heute Abend Schluss. Ich bete. Herr Jesus, vielen Dank für den Jakobus und für das, was er uns geschrieben hat. Du weißt, wo wir alle stehen und wo uns allen noch Weisheit fehlt. Ich möchte dich bitten, dass du uns da mehr Weisheit gibst, zu erkennen, was dran ist, was verändert werden muss. Hilf du uns, diese Perspektive zu bekommen, auch in schwierigen Lebenssituationen zu sehen, was du damit erreichen willst, auch wenn das wirklich schwierig ist und wir es alleine gar nicht schaffen können an vielen Stellen. Hilf du uns, richtig mit dem Reden umzugehen. Hilf du richtig, unseren Geschwistern zu begegnen. Auch nicht zu vollmundig irgendwas zu versprechen, von dem wir merken, wir sind eigentlich gar nicht so weit. Hilf du uns im Alltag zu erkennen, was dran ist und gib du uns dann auch die Kraft, das zu tun. Geh du mit uns in diesen Abend und gib du uns dann die Kraft für alle Herausforderungen von morgen. Amen. Und was ich an dieser Stelle noch tue, bevor ich jetzt hier euch gehen lasse, ich möchte euch gerne noch hinweisen hier auf meine Bücher. Das habe ich bisher noch nicht getan. Hier, nicht, dass nämlich jetzt im letzten Herbst neu herauskommt, 3. Band von Helden des Glaubens. Also so Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte von spannenden Personen wie hier zum Beispiel Bak Singh, ganz toller Evangelist aus Indien, 20. Jahrhundert. Oder auch der Melanchthon, enger Begleiter Luthers und Mitkämpfer dabei. Oder der Henri Dunant als Gründer des Roten Kreuzes, auch ein überzeugter Christ. Also falls ihr gerne Geschichte lest, Lebensgeschichten, Biografien und dann auch noch mit so einem Hinweis, wo können wir was lernen von den Leuten, dann empfehle ich euch das. Und falls ihr gerne wollt, habe ich hier Exemplare, könnt ihr gerne für 10 Euro eins mitnehmen. Und ich habe auch noch ein paar Exemplare vom 2. Band. Da sind dann Leute wie August Hermann Franke, nicht? Das ist ja August Hermann Franke Schule hier, und noch ein paar andere spannende Personen, also Leute aus 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und falls ihr das gerne lesen wollt, könnt ihr das mitnehmen. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und wie gesagt, wer Fragen hat, kann gerne noch zu mir kommen. Können wir etwas darüber sprechen. Sonst bis morgen, wenn ihr kommen wollt und werdet. Jo. Das war's dann.